Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Belarus ist nah. Wir fragen, welchen Einfluss die Proteste in Minsk auf die ehemaligen Sowjetrepubliken in der Nachbarschaft haben. Wir blicken nach Algerien und hinterfragen den Reformwillen des Präsidenten, jetzt da der Termin zum Verfassungsreferendum feststeht. Wir sprechen mit einem der letzten Ausländer, der Nordkorea vor 3 Tagen verlassen hat. Und zum Schluss in eine Welt heißt es, verheiratet mit 9 Jahren. In Somalia sollen Kinder- und Zwangsehen legalisiert werden. Nachdem sich Alexander Lukaschenko zum Sieger der Wahl vom 9. August erklärt hat, gerät der Machthaber von Belarus international zunehmend unter Druck. Die Ukraine hat die Kontakte zu ihrem nördlichen Nachbarn schon eingefroren, denn auch Kiew verurteilt die Wahlen als unfair und unfrei, ebenso wie die Opposition in Belarus und die EU. Rückendeckung bekommt Lukaschenko allerdings von Russland-Präsident Wladimir Putin. Der hat seinem Amtskollegen militärische Unterstützung zugesagt, sollte sich die Lage im Zuge der anhaltenden Proteste für Lukaschenko noch weiter zuspitzen. Putin beruft sich dabei unter anderem auf die Beistandsklausel der Sicherheitspartnerschaft OVKS. In diesem Sicherheitsbündnis sind auch mehrere ehemalige Sowjetrepubliken wie Kasachstan. Könnte das heißen, dass sich auch diese Staaten auf die Beistandsklausel berufen? Diese Frage habe ich kurz vor unserer Sendung unserer langjährigen Moskau-Korrespondentin Gesine Dornblüt gestellt.
Das könnte sein. Lassen wir uns noch mal erklären. Also diese OVKS ist die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Da sind Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan Mitglied, neben Russland und Belarus und Armenien auch. Und wenn wir anschauen, was Putin genau gesagt hat, er hat gesagt, wir müssen Beistand leisten, wenn die Souveränität, die äußeren Grenzen und die Stabilität in Weißrussland, in Belarus bedroht seien. Und in diesem Vertrag heißt es, dass wenn das eintritt, die Mitgliedstaaten unverzüglich beraten müssen, ihre Positionen abstimmen und Hilfsmaßnahmen ergreifen müssen. Über solche Beratungen ist bisher nichts öffentlich geworden. Es gibt aus Zentralasien überhaupt wenig offizielle Äußerungen zu diesem Thema. Vor einigen Tagen hat sich der stellvertretende Außenminister Kasachstans geäußert, Erjan Ashikbayev, aber auch sehr vorsichtig, nämlich nach Lukaschenkos Bitte um Beistand. Da hat er gesagt, wir analysieren die Lage, Kasachstan werde dann später entscheiden. Und das scheint mir sehr typisch für die Region. Die Machthaber scheinen sich da sehr zurückzuhalten in Bezug auf die Entwicklungen in Belarus.
Ihre Führer gehörten trotzdem zu den Ersten, die Lukaschenko gratuliert haben. Gibt es einen gewissen Beistand, der erkennbar ist, oder wie sind die offiziellen Reaktionen bisher?
Ja, es gab in der Tat sehr schnell diese Glückwunsch-Telegramme und die fielen teilweise auch sehr realitätsfern aus. Also zum Beispiel Shavkat Mirziyayev, der Präsident Usbekistans, schrieb, das Wahlergebnis zeige erneut das hohe Vertrauen des Volkes in Lukaschenko. Dahinter stehen natürlich in erster Linie eigene Interessen. Die meisten Herrscher in Zentralasien, die sind ja selbst schon lange an der Macht. Emomali Rahmon in Tadschikistan seit 1992, also noch länger als Lukaschenko. Und diese Autokraten fragen sich, wie sie die Macht selbst erhalten können und was tun im Fall von Protesten. Interessant finde ich, sich mal die Berichterstattung in den staatlichen oder von der Regierung kontrollierten Medien in Zentralasien anzuschauen. Da gibt es generell wenig, aber zum Beispiel in Kasachstan wurde durchaus von, Zitat, Repressionen gegen die Bevölkerung in Belarus berichtet. In einer der Regierungspartei nahestehenden Zeitung durfte ein Experte sogar sagen über Lukaschenko, wenn jemand 26 Jahre an der Macht ist, dann wird er müde und das führt zu Gleichgültigkeit gegenüber dem Volk und seinen Problemen. Also das ist natürlich ein bisschen scheinheilig, denn in Kasachstan hat es ja auch keinen echten Machtwechsel gegeben. Der langjährige Präsident Nursultan Nazarbayev ist zwar zurückgetreten, aber weiterhin die Autorität im Staat.
Besteht denn die Möglichkeit, dass die Protestwelle von Belarus auf eines der anderen Länder Zentralasiens übergreift?
Das ist schwer einzuschätzen und das hängt, glaube ich, von den Ländern ab. Die sind ja doch recht unterschiedlich. Also wenn wir vielleicht Turkmenistan als erstes betrachten, das Land ist so abgeschlossen, dass man kaum etwas überhaupt von dort hört. Radio Liberty ist es gelungen, dennoch Stimmen aus dem Land zu bekommen. Und da heißt es, niemand diskutiert über Belarus. Die Leute in Turkmenistan, die würden sich allein wegen der Ausbreitung von Covid-19 sorgen. Wenn wir das andere Extrem nehmen, das ist Kirgisistan, wird auch oft genannt die Insel der Demokratie in Zentralasien. Da gab es in jüngster Zeit 2 Revolutionen, 2 Machtwechsel nach Druck der Straße. Die politische Landschaft ist recht vielstimmig. Und da stehen jetzt Parlamentswahlen an im Herbst und da heißt es von Experten, es komme alles darauf an, dass die Wahlen fair und transparent verliefen, um Proteste wie in Belarus zu verhindern. Ich würde gerne noch über Kasachstan sprechen. Da kann man sehen, wie Oppositionelle wirklich versuchen, die Stimmung aufzugreifen in Belarus und einzelne Aktivisten Videos aus Belarus posten und in den sozialen Netzwerken zu Kundgebungen aufrufen. Es gibt ja so etwas wie Flashmobs und spontane Proteste seit einigen Jahren auch in Zentralasien, also vor allen Dingen in Kirgisistan und Kasachstan. Und die Frage ist aber, was daraus erwachsen kann. Und Andrea Schmitz zum Beispiel, mit der habe ich gesprochen, sie ist Expertin für Zentralasien bei der Stiftung Wissenschaft Politik in Berlin. Sie sieht das relativ skeptisch. Sie verweist darauf, dass Massenproteste in Zentralasien bisher immer mit Gewalt beendet wurden. Und dadurch, dass das nie aufgearbeitet wurde, das sozusagen als Drohung präsent bleibt und das verhindere eine breite Protestbewegung.
Den Bürgerinnen und Bürgern in Belarus geht es ja nicht um eine engere Anbindung an die EU im Gegensatz zu der Ukraine 2014. Wie verhält es sich denn da in Zentralasien?
Ja, die Staaten in Zentralasien, die machen meist eine recht ausbalancierte Außenpolitik. Es gibt schon deutlichen russischen Einfluss, teils enge wirtschaftliche Verflechtungen, auch über die Eurasische Wirtschaftsunion. Das ist so ein Versuch eines Gegenstücks zur EU. Da sind Kasachstan und Kirgisistan Mitglied mit Russland und Belarus. Aber mehrere Staaten bemühen sich auch um gute Beziehungen zu den USA, unter anderem wegen des Konflikts in Afghanistan. Da möchte gerade Tadschikistan eben Beistand. Ein wichtiger russischer Einflussfaktor sind die Gastarbeiter aus Zentralasien, also mehrere hunderttausend aus verschiedenen Ländern. Und die Wirtschaft der zentralasiatischen Staaten, die hängt ganz wesentlich von den Transferzahlungen dieser Gastarbeiter in Russland ab. Und auch deshalb will man bei allem Bemühen um Ausgewogenheit außenpolitisch keine grundsätzlichen Spannungen mit Russland riskieren.
Ich sprach mit Gesine Dornblüt, unserer langjährigen Moskau-Korrespondentin, über den Einfluss von Belarus auf die ehemaligen Sowjetrepubliken in der Nachbarschaft. Seit Februar des letzten Jahres demonstrierten Tausende jede Woche gegen die Regierung in Algerien, gegen Korruption und Willkür. Der Protest führte dazu, dass Langzeitpräsident Bouteflika sein Amt niederlegen musste. Es kam zu Neuwahlen, doch auch Abdelmachid Tibboune erkennt die Protestbewegung nicht als demokratisch legitimierten Präsidenten an. Am 1. November soll die Bevölkerung nun über Änderungen an der Verfassung abstimmen. Die neue Fassung soll dem Parlament mehr Macht einräumen und auch die Demokratie stärken. Ob das allerdings reicht, um der Protestbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen, dieser Frage ist Jens Borchers nachgegangen.
Für Algeriens Präsidenten Abdelmadjid Tebboune ist politisch alles auf einem guten Weg. Anfang Juli gab er dem französischen Fernsehsender France 24 ein Interview. Darin lobte er den Prozess der anstehenden Verfassungsänderungen. Der Präsident sagte, eine eigens eingesetzte Kommission befasse sich mit den etwa 2000 Änderungsvorschlägen, die eingegangen seien. Und dennoch, Präsident Tebboune schien schon zu wissen, was am Ende stehen wird.
On va vers un régime semi-présidentiel qui donne
Es geht in Richtung eines semipräsidentiellen Regimes, das enorm viel Autorität an die Parlamentarier der Nationalversammlung abgeben wird. Das Parlament wird dann erstmals selbst Gesetze vorschlagen können. Die Nationalversammlung wird dann auch Kontrollkommissionen für ein bestimmtes Thema, für ein bestimmtes Ministerium einrichten können. Sie wird also die Arbeit der Regierung kontrollieren. Tebboune hatte eine Verfassungsänderung versprochen, nachdem er im vergangenen Dezember zum Präsidenten Algeriens gewählt worden war. Nach einer Wahl übrigens, an der sich nach offiziellen Angaben gerade mal 41% der wahlberechtigten Algerier beteiligt hatten. Damals schon hatten monatelange Demonstrationen jeweils dienstags und freitags überall im Land offengelegt, wie fundamental in Algerien die Vertrauenskrise zwischen Machthabern und weiten Teilen der Bevölkerung ist. Die Protestmärsche gingen immer weiter. Die Demonstranten fordern nichts weniger als einen Regimewechsel. Sie glauben, dass das Militär seit Algeriens Unabhängigkeit von Frankreich 1962 im Hintergrund die eigentliche Macht im Land ist. Die Aufstandsbewegung will ein Ende der zivilen Marionettenregierungen, so hat sie es immer wieder bei den Massenprotesten zum Ausdruck gebracht. Dann kam die Corona-Pandemie, auch nach Algerien. Slimane Seguidour, Franco-Algerier und Kolumnist beim französischen Sender TV5 Monde, beschreibt die Folgen der Pandemie so. Der Lockdown hat den Protest ausgesetzt, umso mehr, als er in Algerien besonders strikt war. Und obendrein galt ja auch noch eine nächtliche Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis zum Tagesanbruch. Gleichzeitig aber erlebte Algerien eine Verhaftungswelle. Oppositionelle, Journalisten, Blogger, viele wurden festgenommen. Unter ihnen auch Khaled Drareni, Journalist und Gründer der Internetseite Kaspar Tribune. Mitte August wurde er wegen Gefährdung der nationalen Einheit und illegaler Versammlung zu 3 Jahren Haft verurteilt. Kollegen antworteten auf dieses Urteil mit lautstarken und wütenden Protesten. Sie forderten, dass Khaled Drareni sofort wieder freikomme. Unmöglich erscheint das nicht. In den zurückliegenden Wochen hat das Regime einige Vertreter der Protestbewegung, die bereits verurteilt worden waren, begnadigt. Aber die Botschaft, die von diesen Begnadigungen ausgeht, die wird in Algerien vielfach so verstanden. Wir, die Machthaber, lassen euch wieder frei, wenn ihr euch anschließend ruhig verhaltet. Karim Kebir ist ebenfalls Journalist. Er arbeitet bei der algerischen Zeitung Liberté. Er beschreibt die Welle der Festnahmen und die Strategie der Machthaber so. Alle Fernsehstationen, auch die staatlichen Radios und TV-Sender, die wurden angewiesen, nicht mehr über diese Protestbewegung zu berichten. Es gab nur noch wenige Zeitungen, die der Bewegung einen Widerhall gaben. Amnesty International, Reporter ohne Grenzen und andere Organisationen haben Algeriens Machthabern vorgeworfen, die freie Meinungsäußerung massiv einzuschränken. In diesem politischen Klima soll nun also am 1. November ein Referendum über die Verfassungsänderungen abgehalten werden. Said Salih, Vizepräsident der Algerischen Liga für Menschenrechte, sprach auf seiner Facebook-Seite von einem Referendum der vollendeten Tatsachen. Vertreter des Paktes für die demokratische Alternative, in dem viele Gruppierungen der Protestbewegung zusammengeschlossen sind, sprechen von Flickschusterei. Damit aber lasse sich die Legitimationskrise der Machthaber nicht beenden. In der Bevölkerung trifft das Referendum zu den Verfassungsänderungen offenbar auch nicht auf allzu große Begeisterung. Als Journalisten der Nachrichtenagentur AFP in der Hauptstadt Algier nachfragten, bekamen sie unter anderem diese Antworten. Rashid, ein Angestellter in einem Unternehmen, sagte: Die Forderungen der Protestbewegung, die müssten konkretisiert werden. Sie müssen einen Platz haben in der neuen Verfassung. Momentan sieht der Entwurf für mich genauso aus wie die alte Bouteflika-Verfassung, in der alle Macht beim Präsidenten lag und die Gewaltenteilung nicht garantiert war. Damit kann man nichts anfangen. Und Murat, ein 35-jähriger Unternehmer aus Algier, meinte: Ich denke, die heutige politische und soziale Situation in Algerien erlaubt kein Referendum zur Verfassung. Vor allem, weil das alles nicht ausreichend mit den Bürgern und allen Vertretern der politischen Szene durchgearbeitet worden ist. Für Karim Kebir, den Journalisten der Zeitung Liberté, zielt die Strategie der Machthaber vor allem auf eines. Das Wichtigste ist für sie, wieder eine zivile Fassade zu errichten, hinter der aber tatsächlich die Militärs weiterhin die Entscheidungsmacht behalten.
Vor dem Verfassungsreferendum am 1. November in Algerien schilderte Jens Borchers die Situation im Land. Über die Lage in Nordkorea wird immer wieder spekuliert, über den Gesundheitszustand des Machthabers Kim Jong-un, über Lebensmittelengpässe oder Corona-Infektionen. Denn aus dem autoritär geführten und abgeschotteten Land kommen kaum verifizierbare Informationen nach außen. Offiziell gibt es in Nordkorea auch keinen Corona-Infektionsfall. Da das Land schon ab Ende Januar die Landesgrenzen zu China und kurz darauf auch zu Russland geschlossen hat, könnte diese Aussage stimmen. Allerdings hat Nordkorea eine 1400 Kilometer lange Grenze zu China und dort grassierte das Virus auch schon im Januar, also vor der Grenzschließung. In dieser Woche haben die meisten ausländischen Diplomaten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen Nordkorea verlassen. Ich hatte gestern die Gelegenheit, mit Andreas Oswald, dem Landesdirektor der Deutschen Welthungerhilfe in Pyongyang, zu sprechen und wollte von ihm wissen, warum er denn Korea verlassen hat, Nordkorea.
Nordkorea haben wir jetzt verlassen, direkt, weil wir im Moment keine Möglichkeit mehr gesehen haben, unsere Projektaktivitäten der Welthungerhilfe im Land durchzuführen. Weil seit eben die Corona-Krise begonnen hat, das heißt seit Anfang Februar, war es uns nicht mehr gestattet, aus Pyongyang ins Land zu reisen. Und deswegen konnten wir dann auch unsere Projektgebiete nicht mehr bereisen. Und weil wir jetzt eben sehen, dass bis zum Ende des Jahres sich wahrscheinlich an dieser Lage nichts ändern wird, haben wir jetzt eben beschlossen, dass wir jetzt erstmal vorübergehend unser Büro temporär eben zwar weiterhin geöffnet halten, aber halt eben nur mit unseren koreanischen Mitarbeitern.
Sie sind aber nicht der einzige Ausländer, der Nordkorea jetzt verlassen hat.
Ja, wir sind mehr oder minder, also alle NGOs, die da sind, selbst die UN und die diplomatischen Vertretungen, die sind alle mittlerweile mehr oder minder in derselben Situation. Das Problem ist eben, dass Anfang Februar die Grenzen geschlossen wurden und seit der Zeit kein Austausch an Personal mehr stattfinden kann, keine neuen Ressourcen ins Land kommen können und eben für die verschiedenen NGOs, aber auch die UN, die Projektarbeit nicht mehr möglich ist. Nach dem Lockdown im Februar hatten wir eben die Hoffnung, dass bis Mai, Juni sich die Situation wieder bessern wird und die Corona-Krise vielleicht so weit im Griff ist, dass die Grenzen zumindest teilweise wieder geöffnet werden. Und diese Situation ist jetzt halt leider nicht eingetreten. Und so wie es aussieht, wird eben bis Ende des Jahres oder auch Frühjahr nächsten Jahres sich nichts mehr ändern.
Wie wirken sich diese Grenzschließungen, die Sie gerade erwähnt haben, auf die Versorgungslage der Bevölkerung aus?
Also zu Beginn der Corona-Krise, Februar bis Mai, kann man sagen, Ende Mai, da waren die Grenzen völlig geschlossen. Dann im Juni wurden sie teilweise wieder geöffnet, aber nur für Güterverkehr, der dann entweder über Schiene oder über den Hafen in Nampo Dalian angeliefert wurden. Aber halt auch nur in sehr begrenztem Umfang. Deswegen ist es vielleicht teilweise zu Problemen im Nachschub gekommen, jetzt aber vorwiegend halt jetzt in Bezug vielleicht auf technische Sachen, auf Gebrauchsgüter, aber nicht so sehr im Lebensmittelbereich. Also da war die Situation eigentlich die ganze Zeit relativ entspannt.
Das waren also Gerüchte, die aus dem Land gedrungen sind, dass es Hunger in der Landbevölkerung gab in diesem Sommer?
Also im Jahr 2020 glaube ich das nicht, weil im Jahr 2019 gab es in Nordkorea eine sehr gute Ernte. Und deswegen sollte eigentlich die Versorgungslage auch für die Landbevölkerung im Jahr 2020 kein Problem darstellen. Aber wir selbst waren natürlich nicht auf dem Land und konnten nicht ins Land fahren. Deswegen kann ich das jetzt weder widerlegen oder bestätigen. Aber an irgendwelche Versorgungsprobleme glaube ich nicht dieses Jahr.
Offiziell heißt es ja, dass es in Nordkorea keinen Corona-Fall gibt. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Dadurch, dass wir Pyongyang nicht verlassen konnten, mussten wir uns eben auf die Angaben beschränken, auch die Regierung zum Beispiel gegenüber der WHO immer gemacht hat. Und daraus zu schließen war eben vor einigen Wochen, war ein Verdachtsfall aufgetreten im Süden, in Kaesong. Dadurch, da wurde dann gleich die ganze Stadt unter verstärkte Quarantäne gestellt und alle Personen, die mit diesem Verdachtsfall in Kontakt waren, wurden auch unter Quarantäne gestellt. Das waren insgesamt über 6.000 Leute. Dann nach 3 Wochen hieß es dann offiziell, dass es doch kein Corona war und daher offiziell noch kein Fall vorliegen würde. Also was man beobachten kann, ist, wenn es wirklich viele Corona-Fälle hier gäbe, dann hätte man das gemerkt.
Wie ist denn überhaupt die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Nordkorea?
Ja, das ist natürlich nach wie vor ein Problem. Vor allem in den ländlichen Gebieten ist zum einen die Gesundheitsversorgung, also vor allem die Versorgung mit Medikamenten, schwierig. Es ist aber auch zum Teil die Versorgung mit Trinkwasser in einigen Gebieten nicht immer gegeben. Und da versucht eben die UN oder UNICEF in dem Sinn über Impfungen und eben die Lieferung von Medikamenten Abhilfe zu schaffen. Aber ganz generell ist die Versorgungslage schwierig.
Ich habe Andreas Oswald, den Landesdirektor der Deutschen Welthungerhilfe, gefragt, warum er Nordkorea verlassen hat. Ich habe ihn erreicht in China im Hotel während seiner Quarantäne gestern Nachmittag. Ein Drittel aller Mädchen in Somalia werden schon jetzt vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. Doch es könnten schon sehr viel mehr werden, wenn das Parlament einem neuen Gesetzesentwurf zustimmt, der vorsieht, Kinderehen zu legalisieren. Mädchen könnten dann mit schon 9 Jahren verheiratet werden, wenn ihre Eltern zustimmen. Frauenorganisationen und andere Institutionen in Somalia laufen Sturm. Ob das reicht, hat Antje Diekans hinterfragt.
Hafsa wurde mit 13 Jahren verheiratet. Ihr Vater gab sie an einen Mann, der umgerechnet etwa 100 Euro für sie zahlte. 2 Jahre lang wurde Hafsa geschlagen und vergewaltigt, bis sie und ihre Mutter den Mann überzeugen konnten, sie wieder freizugeben. Der Nachrichtenagentur Reuters erzählt das Mädchen von seinem Martyrium. Mein Mann kam nach Hause und wollte etwas essen. Wenn ich nichts für ihn da hatte, schlug er mich. Er fragte, warum ich kein Mittagessen vorbereitet hatte. Aber ich hatte gar nichts, das ich kochen konnte. Einer von vielen Fällen in Somalia. In dem ostafrikanischen Land wird 1/3 der Mädchen vor dem 18. Geburtstag verheiratet. Viele schon mit 12 oder 13 Jahren. Gesetzlich gibt es bisher keine Regelungen zu diesen Kinderehen. Jetzt wurde aber ein Entwurf ins Parlament eingebracht, dass sie ausdrücklich erlaubt werden sollen. Dann könnten Kinder sogar schon im Alter von 9 Jahren verheiratet werden. Abdirahman Hassan Umar, ein Anwalt in der Hauptstadt Mogadischu, gehört zu denen, die das Gesetz befürworten. Wenn ein 9 Jahre altes Mädchen verheiratet wird, muss jemand überprüfen, ob der Körper bereit für Sex ist. Ist ein Mädchen noch jung, entwickelt es mehr und mehr Hormone, die es geschlechtsreif machen. Unsere Religion erlaubt es, die Mädchen mit dem Beginn der Pubertät zu verheiraten. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte gewartet werden. Auch in anderen islamischen Ländern wird immer wieder darüber debattiert, ab welchem Alter der Koran Ehen erlaubt. Für den Anwalt in Mogadischu steht fest, das Wichtigste sei, dass Frauen viele Kinder bekommen. Länder sind unterschiedlich. In manchen islamischen Ländern ist 15 das Alter, in dem man als erwachsen gilt. In europäischen Ländern liegt die Grenze bei 18 Jahren, in einigen östlichen bei 21 Jahren. Es gibt kein festgelegtes Alter. Jedes Land muss das für sich entscheiden, basierend auf Kultur und Religion. Der Gesetzentwurf stößt bei Frauenorganisationen in Somalia auf heftig Widerstand. Seit langem schon wollen sie durchsetzen, dass Missbrauch, Vergewaltigung und Kinderehen gesetzlich geahndet werden. Doch ihr Gesetzesvorschlag wurde im Parlament nicht mal debattiert. Aktivistin Duniyu Mohammed Ali ist frustriert. Wir haben für diesen Entwurf gekämpft, aber das Parlament hat ihn ignoriert und einfach weggeworfen. Das Gesetz legte genau fest, was als Missbrauch von Frauen gilt. Es ging um Vergewaltigung und Kinderehen. Den Tätern sollten harte Strafen drohen. Dieser Entwurf wurde auch von den Vereinten Nationen in Somalia unterstützt. Doch die Frauen hatten mit ihrer Initiative keine Chance. Duniyu Mohammed Ali meint auch zu wissen, warum. Wir kennen Parlamentarier, die selbst Teenager heiraten wollen und den neuen Entwurf darum befürworten. Ich kann außerdem genug Parlamentarier nennen, die selbst junge Mädchen geheiratet haben. Weil die Familien arm sind, geben sie ihre Kinder an diese alten Männer. Somalia ist eines der 10 ärmsten Länder der Welt. Ein großer Teil der Bevölkerung hat nicht genug zu essen. Seit 30 Jahren herrscht Bürgerkrieg. Viele Menschen sind auf der Flucht. Gerade für Frauen und Mädchen ist die Lage oft ausweglos. Unsere Frauen stehen vor großen Problemen. In den Flüchtlingslagern sind sie nicht sicher. Eltern fürchten, dass ihre Töchter dort vergewaltigt werden und wollen sie darum lieber verheiraten. Sie denken, dass die Ehe Schutz bietet. Außerdem bringt die Armut manche dazu, ihre Töchter zu verkaufen. Auch Sadia kommt aus einer armen Familie. Die 13-Jährige geht in Mogadischu zur Schule. Sie fürchtet, dass ihre Eltern sich nach einem Mann für sie umgucken könnten. Du musst deinen Eltern gehorchen, damit sie dich nicht verfluchen. Meine Eltern wären glücklich über das Geld, wenn sie mich verheiraten. Und der Ehemann glaubt dann, dass er alles mit dem Mädchen machen kann, weil er ja bezahlt hat. Auch schlagen. Bisher träumt Sabia noch davon, selbst mal Politikerin zu werden. Sie will die Schule beenden und sich ein Leben aufbauen. Dann vielleicht mal einen Mann haben. Ich möchte jemanden heiraten, den ich liebe, wenn mir die Freiheit gegeben wird, über mein Leben zu bestimmen.
Aus Somalia berichtete für uns Antje Diekans. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende.